Jorge Bucay erzählte, wie er als kleiner Junge vom Zirkus fasziniert war und insbesondere von den Elefanten. Diese riesigen Tiere stellten mit ihrem ungeheuren Gewicht und ihrer eindrucksvollen Größe ihre Kraft zur Schau. Und nach der Vorstellung wurden die Elefanten mit schweren Ketten an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nicht weiter als ein winziges Stück in diese Erde gesteckt. Kaum ein paar Zentimeter war er eingeschlagen. Und Jorge, als kleiner Junge, war erstaunt darüber, dass sich diese starken Tiere von diesem Pflock nicht losreißen. Das war für ihn rätselhaft. Wie kann das sein, so kräftige Tiere, dass die sich an einen solchen lächerlichen Pflock binden lassen? Als erwachsener Mann bekam er dann die Antwort auf das Rätsel. Die Zirkuselefanten fliehen nicht, weil sie gleich nach ihrer Geburt an einen solchen Pflock gebunden werden, der natürlich besser verankert ist, und sie versuchen, sich immer loszureißen, es geht nicht. Und eines Tages kapitulieren sie und sie akzeptieren, dass sie gegen diesen Pflock keine Chance haben. Und dann werden diese Elefanten größer und größer und größer. Und wenn sie genügend Kraft hätten, um alles auszureißen, ist diese Erfahrung, die sie mit sich tragen, sagt ihnen, ich probiere es gar nicht mehr, ich schaff's nicht. Ich komme da nicht los, obwohl sie es könnten. Es ist die Erfahrung, das, was sie gelernt haben, das sie nicht realisieren lässt, dass sie mehr tun könnten. Und so wie bei diesen Zirkuselefanten kann es auch uns gehen. Wir sind manchmal an Pflöcken festgebunden, von denen wir uns losreißen könnten, aber wir trauen uns das nicht zu. Aufgrund früherer Erfahrungen sind wir der Meinung, dass wir uns nicht losreißen können und deshalb versuchen wir es gar nicht. Oder wenn ich in meiner Kindheit ständig gesagt bekomme, du tauchst nicht, du kannst nichts, dann kann das sein, dass mich dieser Pflock ein Leben lang festbindet, obwohl ich eigentlich sehr gut und viel könnte. Und so können wir auch als Christen an Überzeugungen gebunden sein, die unser Leben unnötig einschränken oder im schlimmsten Fall sogar in eine falsche Richtung lenken. Und heute möchte ich zwei solche Überzeugungen, die in manchen von uns tief verankert sind, hinterfragen. Es sind Pflöcke, von denen wir uns losreißen sollten. Und wenn du schon losgerissen bist, dann genieße es einfach, dass du nicht an diesem Pflock hängst. Und sonst ermutige ich dich, dann diesen auszureißen. Es geht darum, wie wir Sünde geistlich verharmlosen. Und ihr habt, nachdem ich das alles ein bisschen dargelegt habe, gebe ich euch noch die Möglichkeit, dass ihr mir noch eine Frage stellen könnt. Weil vielleicht kommen dann da so Blitzfragen auf und dann könnt ihr mir noch eine Frage stellen und dann werde ich die versuchen zu beantworten. Nun, in den ersten beiden Predigten dieser Reihe haben wir gesehen, dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung unser Problem der Sünde gelöst hat. Wer sich vor Gott beugt und glaubt, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz starb, der wird gerettet. Und zu dieser Rettung gehört eben auch, dass wir von unseren Sünden frei werden. Die Sünde, die zwischen Gott und uns stand, wird beseitigt und deshalb ist die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Das ist eigentlich das ABC des Glaubens. Und nun wohnt nicht mehr die Sünde in uns, wie wir letztes Mal gesehen haben, sondern der Heilige Geist. Jetzt führen wir ein Leben mit Gott, das heißt in der Gemeinschaft mit Gott. Und Johannes beschreibt das einmal so, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, also ausnahmslos, von aller Sünde. Mit anderen Worten, wir sind unsere Schuld tatsächlich losgeworden. Die Sünden sind vergeben. Jetzt müssen wir nicht mehr sündigen. Wir sind frei von diesem Zwang. Die Frage ist nur, ob wir das glauben. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in unseren Gedanken Widerstand gegen diese Tatsache sich regt. Man kann doch nicht ohne Sünde leben. Jeder Mensch und auch jeder Christ wird sündigen, denn wir sind immer noch in dieser Welt und nicht im Himmel. Ja, das hat was. Und ich bin auch ein bisschen damit einverstanden. Ich würde dem ein bisschen zustimmen. Doch viele sind nicht nur davon überzeugt, dass wir als Christen noch sündigen können. Viele sind überzeugt, dass wir jeden Tag unzählige Male sündigen. Würde ich heute Morgen sagen, es sei ganz normal, dass ein Christ jeden Tag mehrmals sündigt, würde mir vermutlich einige in diesem Saal innerlich sofort zustimmen. Ja, es ist so. Es ist so. Zwar ein Frust, aber c'est la vie. Es ist erstaunlich, wie schnell wir dem zustimmen. Und deshalb sprechen wir auch gern davon, dass Christen begnadete Sünder sind. Wir betonen dann die Sünde und nicht die Gnade. Wie wirkt das sich auf unser Leben aus, wenn wir glauben, wir würden jeden Tag unzählige Male sündigen? Eigentlich ist uns ja allen klar, dass wir nicht sündigen sollten. Sünde ist ja nichts Gutes und trotzdem tun wir es immer wieder, ohne es zu wollen. Das ist doch ein riesiger Frust. Wir können offensichtlich nicht so leben, wie wir möchten und sollten. Und wenn wir jeden Tag mehrmals sündigen, dann haben wir bei jeder Sünde versagt. Und wir sind dann, wenn man das ganz direkt sagt, komplette Versager. Wenn ich unzählige Male am Tag sündige, dann versage ich unzählige Male jeden Tag. Dann bin ich nichts anderes als ein Versager. Mit dem kann noch nicht jeder leben. Wir sprechen zwar über den Sieg im Glauben durch Jesus Christus, doch unser Leben, wenn wir ehrlich sind, kennt mehr Niederlagen als Siege. Wir scheinen in diesem Kampf gegen die Sünde keine wirkliche Chance zu haben. Und wenn ich jeden Tag mehrmals sündige, gegen welche Sünde soll ich denn überhaupt noch ankämpfen? Nehmen wir einmal an, dass wir im Tag, ich sage jetzt nicht unzählige Male, sagen wir sündigen 30 Mal am Tag. Das ist ja nicht unzählig, aber es ist doch einige Male, da war ich mal nicht so gut aufgelegt, da habe ich meinen Nachbarn nicht gegrüßt, so. Dann war ich sauer auf mein Kind. Dann habe ich noch etwas zu viel gegessen. Ja, was sich da alles so zusammenleppert, das kann ganz schön viel sein. Und ja, es kommt immer wieder mal was dazu. Es beginnt bereits nach dem Aufstehen, wenn ich den Wecker an der Wand kaputt mache. Einfach, es kommt immer wieder was dazu, dann gehe ich zur Arbeit, da kommt mein Chef, dann macht er mich auch gleich sauer, weil irgendwer etwas nicht zufrieden war und so weiter. Es läppert sich einfach so zusammen, Minute um Minute, Stunde um Stunde. Also wenn ich 30 Mal sündige, nun bekämpfe ich eine Sünde und das gelingt mir sogar noch. Sorry, die anderen bleiben immer noch hängen. es bleiben noch 29 übrig. Und am nächsten Tag warten die 30 Nächsten. Die klebe ich jetzt nicht auch noch auf, sonst sind alle schwarz. So häufen sich die Sünden von Tag zu Tag. Mit den Jahren bin ich mit einem riesig, ständig wachsenden Berg von Sünden konfrontiert. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass wir jeden Tag unzählige Male sündigen, wäre das die Realität unseres geistlichen Lebens. Es wäre ein aussichtsloser Kampf. Kein Mensch könnte das bewältigen. Und wenn wir an dieser Überzeugung festhalten wollen, dann müssen wir uns mit dieser ausweglosen Situation irgendwie arrangieren. Ansonsten würden wir an diesen vielen Sünden zerbrechen. Wir müssen einen Weg finden, uns mit diesen Sünden irgendwie zu versöhnen. Wir müssen ja mit ihnen leben, sie hängen ja an mir. Ich muss mich irgendwie mit ihnen arrangieren. Wir resignieren halt dann und akzeptieren, dass es offenbar so sein muss. Und Menschen mit einem feinen Gewissen leben dann aber immer mit einem latenten, schlechten Gewissen. Das Leben als Christ empfinden sie, wenn sie ehrlich sind, als etwas unheimlich Belastendes und Anstrengendes. Sie werden zudem anfällig für Lehren, die Methoden anbieten, mit denen man den Sündenberg etwas abarbeiten kann. Sie öffnen sich eher für eine gesetzliche Glaubenspraxis, weil die ein bisschen Sicherheit gibt. Und Christen, deren Gewissen nicht so sensibel ist, können diesen ständig wachsenden Sündenberg leichter wegstecken. Sie denken, das sei eben so und damit müsse jeder Christ leben. Und wenn ich sowieso nichts daran ändern kann, nichts Wesentliches, warum soll ich mir das Leben unnötig schwer machen? Und es gibt noch eine andere Überzeugung, die viele Christen beeinflusst. Es ist die Überzeugung, dass jede Sünde gleich schwer wiegt. Ich will jetzt nicht fragen, aber wenn ich unbedarft in Gesprächen bin, würden mir das so viele Christen bestätigen, jawohl, jede Sünde wiegt gleich schwer. Ob ich in der Migros vor Gott, ob ich in der Migros eine Orange stehle oder ob ich einen Menschen umbringen würde, mache vor Gott keinen Unterschied. Und beide Überzeugungen klingen sehr geistlich. Sie erwecken den Eindruck von Bescheidenheit und Demut und wir betonen damit unsere Schwachheit und unsere Unzulänglichkeit. Wir sprechen dann bis dahin von meiner Wenigkeit oder ich bin nur ein armes Würmlein auf dieser Erde und weiß ich was alles. Wir leben eigentlich in einem frustrierenden Glauben. Doch diese beiden Überzeugungen banalisieren das, was wir eigentlich überbetonen. Sie banalisieren die Ernsthaftigkeit der Sünde. Wenn ich nämlich jeden Tag unzählige Male sündige und jede Sünde gleich schwer wiegt, dann kommt es auf eine Sünde mehr oder weniger doch überhaupt nicht mehr drauf an. Ob ich jetzt da bei meinem Fleckenteppich hier, ob ich jetzt da noch eine oder zwei mehr habe, was macht denn das so viel schlimmer? Es fällt nicht einmal mehr auf. Oder ich kann nochmal, es fällt euch nicht auf. Wenn ihr die Augen schließt und nicht nochmals eins drauf tun, ihr wisst nicht, wo ich es drauf getan habe. Es wird einfach banalisiert, warum, wenn es nicht drauf ankommt. Und ehe jede Sünde gleich schwer wiegt, dann kommt es nicht darauf an, ob ich in der Migros eine Orange stelle oder ob ich meinen Geschäftspartner betrüge oder ob ich meiner Frau oder meinem Mann untreu bin. Vor Gott ist sowieso alles gleich. So können diese beiden Überzeugungen dazu führen, dass wir mit unseren Sünden versöhnlich leben, denn wenn wir sie sowieso nicht loswerden, dann müssen wir uns mit ihnen arrangieren. Und das kann man gut machen, man kann sich mit Sünden recht gut arrangieren, man kann die etwas verkleiden. So, etwas mehr beten, etwas mehr heilige Bücher lesen. Und schon sieht das doch wunderschön aus. Niemand hat den Eindruck, dass da irgendetwas nicht stimmen könnte. Wir haben uns arrangiert damit. Und wenn ich sowieso ständig sündige, ohne dass ich das möchte, dann ist es doch viel besser, diese Sünden zu tun, die mir wenigstens noch Spaß machen. Wenn schon, denn schon. Es ist dann nicht mehr relevant, ob ich 30 oder 31 Mal sündige. Eine Sünde macht das Ganze, wie wir gesehen haben, nicht wesentlich schlimmer. Das Fatale davon könnte sein, dass sich Christen im moralischen Verhalten nicht mehr von Nichtchristen unterscheiden. Sie haben einfach fromme, schön wohlklingende Argumente dafür, aber in der Praxis unterscheiden sie sich gar nicht mehr. Paulus schreibt, ich fürchte, dass mein Gott mich, was meine Beziehung zu euch betrifft, bei meinem Kommen ein weiteres Mal demütigt und dass ich beschämt und traurig sein werde, weil so viele bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen und sich nicht von ihrer schamlosen, unmoralischen und ausschweifenden Lebensführung abgekehrt haben. Das sagt er zu Christen. Nun behaupte ich ja nicht, Christen würden niemals sündigen. Das wäre das Gegenextrem von dem, was ich jetzt eben erklärt habe. Natürlich können und werden Christen sündigen, aber ich meine nicht so viel, wie wir das theoretisch, das ist ein theoretischer Wert, den wir in uns haben, wir haben das ja oft gar nicht reflektiert, was wir sagen, wenn wir sagen, wir sündigen x-mal am Tag. Aber wenn wir das ernsthaft reflektieren, ist es wirklich eine ganz große Katastrophe. Und ich glaube nicht, dass wir so viel sündigen, wie wir das sagen oder einfach glauben, weil wir es nicht reflektiert haben. Ich meine, dass wir weit weniger sündigen, als wir das bis anhin vielleicht dachten. Lesen wir nämlich in der Bibel die Abschnitte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, erkennen wir schnell, dass uns dort eine ganz andere Überzeugung begegnet. Es wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass ein Christ nicht sündigt. Johannes sagt, wer mit Christus verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Eindeutiger könnte man das gar nicht sagen. Und das betont Johannes nicht nur einmal in seinem Brief. Er schreibt auch, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er, wie Jesus. Johannes geht also mit der größten Selbstverständlichkeit davon aus, dass wir uns als Christen von der Sünde fernhalten können. Umso erstaunlicher ist, dass viele Christen eine konträre Überzeugung vertreten. Ein Grund dafür, dass wir uns mit dem, was Johannes sagt, schwer tun und uns nicht so schnell anfreunden, könnte damit zusammenhängen, dass wir eine diffuse, undefinierte Vorstellung davon haben, was Sünde eigentlich ist. Wenn nämlich jede negative Gedanke, jede schlechte Laune, jede Gefühlsregung, jede Achtlosigkeit und so weiter eine Sünde ist oder eine Sünde sein sollte, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns nicht mehr wehren können und wir ständig sündigen oder den Eindruck haben, wir sündigen und wir verlieren denn die Sensibilität für das, was wirklich Sünde ist. Also das Problem liegt darin, dass wir vieles als Sünde bezeichnen, was eigentlich gar keine Sünde ist. Und um festzustellen, was wirklich eine Sünde ist, gibt es eine einfache Orientierungshilfe. Mir hilft das jedenfalls sehr. Es ist die Tatsache, dass jede Sünde ein historisches Ereignis ist. Jede Sünde ist ein historisches Ereignis. Jede Sünde hat eine Geschichte, die man erzählen kann. Jede Sünde. Die Geschichte kann man erzählen. Natürlich beginnt alles in unseren Gedanken, so funktioniert der Mensch, aber das werde ich in der nächsten Predigt ausführlich erklären. Heute will ich diesen einen enorm wichtigen Punkt hervorheben. Die Sünde ist ein historisches Ereignis. Jede Sünde hat eine Entstehungsgeschichte, die man erzählen kann. Und der Höhepunkt dieser Geschichte ist die Tat, etwas, das ich getan oder nicht getan habe. Jakobus bringt das übrigens hervorragend auf den Punkt, wenn er schreibt, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Aber wenn sie ausgewachsen ist, gebiert sie den Tod. Ein treffendes Bild, das Jakobus hier verwendet. Wir gehen mit den Begierden schwanger und wenn wir zur Tat schreiten, wird die Sünde geboren. Es ist ein historisches Ereignis. Und zur Überzeugung, dass jede Sünde gleich schwer wiegen würde, gibt es in der Bibel viele, viele Hinweise, die zeigen, dass das eine komplett falsche Überzeugung ist. Es stimmt zwar in gewisser Weise, wenn ein Mensch zu Jesus kommen möchte, egal was er getan hat, ob er in der Migros diese Orange gestohlen hat oder ob er einen Menschen ermordet hat, er kann zu Jesus kommen. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergeben könnte. Du kannst mit deiner ganzen Schuld und mag sie noch so schwer wiegen, zu Jesus kommen. Das gibt keinen Unterschied. Jesus sagt nicht, der Mörder kann nicht zu mir kommen, aber der in der Migros etwas stiehlt, der kann zu mir kommen. Nein, jeder. Durch Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Es gibt also keinen Unterschied in Bezug auf die Erlösung. Jeder Mensch kann mit seinen Sünden, egal wie groß sie sind, zu Jesus kommen und sie werden ihm vergeben werden. Doch daraus kann man nicht ableiten, dass jede Sünde gleich schwer wiegen würde. Das würde auch unserem Gerechtigkeitssinn komplett widersprechen. Es gibt genügend Stellen in der Bibel, die uns darauf hinweisen, dass es sehr wohl Unterschiede gibt. Und ich möchte hier nur ein Beispiel von Jesus selber erwähnen. Er sagt zu Pontius Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Das sagt Jesus eindeutig, es gibt einen Unterschied in der Gewichtung von Schuld. Nun, Gott wollte uns nicht erlösen, damit wir als ständige Versager leben müssen. Es ist viel motivierender, als Christ zu leben, wenn ich weiß, dass ich ein Leben führen kann, das Gott gefällt, dass das möglich ist. Und das ist in meiner ganzen Theologie ein Grundsatz, ein fundamentaler Grundsatz. Gott hat uns eine Lehre gegeben, eine Art zu leben, die lebbar ist. Das Evangelium kann ein Mensch leben, ein Mensch kann so leben, dass es Gott gefällt. Das muss so sein und wenn das nicht möglich ist oder wenn das in der Verkündigung nicht zum Tragen kommt, dann geht die Verkündigung in eine falsche Richtung. Gott hat uns nicht in ein Leben gestellt und gesagt, wie wir leben können, dabei können wir es gar nicht. Wir können ein Leben führen, das Gott gefällt. Und es spornt mich mehr an, eine Sünde zu widerstehen, wenn ich weiß, dass ich es tatsächlich schaffen kann. Es spornt mich doch mehr an, wenn ich weiß, ich muss das gar nicht da alles verstecken, weil es gibt gar nicht so viel zu verstecken. Das ist alles, das hat ja alles Ja, das ist ein Krampf, was Jesus gemacht hat, da alles weggenommen da von uns. Jetzt klebt das noch besser, als ich dachte. Und jetzt müsst ihr doch mal sehen, wenn wir so leben und die Flecken, die sind gar nicht mehr, es gibt gar nicht mehr so viel Sünden in meinem Leben, dann ist es doch viel motivierender, im Glauben zu leben, dann ist es nicht mehr so ein Frust. Dann habe ich die Übersicht, ich habe einen Überblick. Ich hätte hier vorher keinen Überblick gehabt. Ich wäre einfach frustriert, hätte ich geredet, aber da weiß ich, da ist eine Sünde. Und ich sehe jetzt sogar, wo die ist und was das ist. Ich habe die Übersicht. Ich bin nicht einfach so einem diffusen, komischen Gebilde ausgeliefert. Und es spornt mich an, einer Sünde zu widerstehen, wenn ich weiß, dass ich es tatsächlich schaffen kann und dass es nicht so eine Sisyphus-Geschichte ist. Kaum habe ich eine Sünde bewältigt, kommt die nächste. Und das bis ans Lebensende. Ich könnte jede Minute eine Sünde bewältigen, so wie wir manchmal denken. Aber das ist eben zum Glück nicht so. Johannes wollte übrigens mit seinem Brief den Christen helfen, dass sie nicht sündigen. Er schreibt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Warum soll er das sagen, wenn er der Meinung ist, dass wir unzählige Male sündigen? Warum soll er das sagen? Nein, er geht davon aus, dass man ein Leben führen kann, in dem nicht ständig gesündigt wird. Und Johannes weiß natürlich auch, dass wir diesem hohen Maßstab nicht immer genügen werden. Diesen Fall sieht er zwar als eine Ausnahme, aber eben dieser Fall wird eintreten. Und wenn das passiert, dann gibt es glücklicherweise eine Lösung. Und wenn jemand doch, interessant, wenn jemand doch eine Sünde begeht, was eigentlich nicht normal ist, aber wenn er das doch tut, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, der Gerechte. Dann haben wir einen Anwalt, der uns das eintritt und uns auch von dieser Sünde befreit. Wenn wir trotzdem sündigen, dann können wir die Sache wieder in Ordnung bringen. Jesus wird für uns eintreten. Er selber hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass uns die Sünden vergeben werden. Jesus ist durch seinen Tod, und das fügt Johannes gleich unmittelbar nachher hinzu, Jesus ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Was Jesus für uns am Kreuz tat, das gilt auch für die Sünden, die wir nach unserer Bekehrung tun. Er ist auch für diese Sünde am Kreuz gestorben, für diese Sünden. Und wenn der Fall also eintritt, und das muss nicht jeder Tag der Fall sein, dann können wir mit unserer Schuld zu Jesus gehen. Wir sollen dann nicht in dieser Sünde verharren, sondern die Sache in Ordnung bringen. Jesus vergibt uns unsere Schuld, damit wir ohne Schuld oder unsere Sünde, damit wir ohne Schuld weiterleben können. Und er geht davon aus, dass wir diese Sünde nicht wieder tun werden. Das sehen wir deutlich bei der Ehebrecherin, die Juden steinigen wollte. Und Jesus forderte sie auf und sagte denn diesen Männern, die so selbstgerecht waren, werft die Steine, wenn ihr keine Sünde habt. Dann könnt ihr werfen. Und dann sind diese Männer, keiner hat einen Stein geworfen, alle sind abgeschlichen. Am Schluss steht Jesus mit dieser Frau allein und er spricht ihr die Vergebung zu und sagt, ich verurteile dich nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Wir lesen immer lieber den ersten Teil, weil mit dem zweiten wollen wir ja reservieren, dass wir ja dann genug Potenzial noch zum Sündigen haben. Man kann ja sündigen. Wir betonen die Vergebung, aber nicht das, was auch daraus erwächst, tu es nicht mehr. Kein Mensch lebt gern als Versager. Und mit diesen falschen Überzeugungen, die wir oft mit uns herumtragen, machen wir uns zu Versagen und begünstigen sogar, dass wir dann wirklich an wichtigen Punkten versagen. Wenn wir nämlich nicht aus den Sünden herauskommen, dann muss ich mich mit ihnen arrangieren. Und wenn jede Sünde gleich schwer wiegt, dann werde ich wenigstens die Sünden tun, die mir am meisten Freude bereiten. Und natürlich haben wir dann für unser Verhalten sehr schöne und geistlich klingende Argumente. Da hört man die schönsten Dinge, die herrlichsten Bibelauslegungen, wo ich nur noch staune, wie man die Bibel auslegen kann. Das habe ich da noch nie gehört, aber es klingt einfach wunderbar geistlich und im Grunde genommen sind es dann Ausreden. Paulus ermahnt die Christen in Korinth, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht, das muss ich zu eurer Schande sagen. Wenn ich hingegen weiß, dass ich nicht ständig sündige und mir klar ist, dass Sünde ein historisches Ereignis ist, das eine Vorgeschichte hat, dann muss ich nicht als Versager leben. Ich kann wohl versagen, aber ich kann es auch wieder in Ordnung bringen. Das ist eben der Unterschied. Und dann kann ich wieder leben und vorwärts gehen und nicht ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und ständig den Eindruck haben, ich kann nie genügen und Gott will mich strafen und weiß ich was. Sondern dass man sagen kann, so, das habe ich jetzt in Ordnung gebracht mit Gott. Und wir haben Stellen, wo es heißt, ich werde euch noch darauf hinweisen, im Alten Testament, da sagen die Leute zu Samuel, wir haben uns vor Gott versündigt. Und Samuel sagt, jawohl, das habt ihr, aber jetzt geht vorwärts im Vertrauen auf Gott. Hört auf mit dem Gejammer, das ist Geschichte, es stimmt und ihr habt es eingesehen, aber jetzt vertraut Gott, geht vorwärts. Es ist für mich ein Ansporn, der Sünde zu widerstehen, weil ich weiß, dass ich das kann. Jesus hat dafür die Voraussetzungen geschaffen. Ich weiß, dass ich siegen kann, natürlich mit Gottes Hilfe, aber es braucht auch meine Entschlossenheit. Sünden, in Klammern gesagt, das werde ich das nächste Mal dann noch genauer erklären, Sünden sind ja etwas Schönes. Ist etwas, was wir eigentlich gern machen würden, weil zum Beispiel ein Kuhfladen, der wird mir nie zur Versuchung, ich möchte den nie essen, der reißt mich nicht. Sünde ist etwas, was uns etwas verspricht, etwas, dass wir etwas Schöneres bekommen. Dazu braucht es manchmal Entschlossenheit und die Nüchternheit zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht tun. Weil ich weiß, einerseits, es würde mir zwar gefallen, aber es ist nicht richtig in den Augen Gottes. Und Paulus sagt deutlich, aus welcher Position Christen leben, geht von der Tatsache aus, dass sie für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das ist der Boden, das sind die geistlichen Tatsachen, mit denen ihr unterwegs sein sollt. Leben ohne ständig zu sündigen, ist der normale Lebensstil eines Christen und so macht der Glaube Freude. Nicht jedes Mal, wenn ich sage, ja, ich bin auch nicht so ein guter Christ. Ja, man hat immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man Leute fragt für Aufgaben in der Gemeinde, vielleicht in der Leitung, Ältester. Oh nein, ich bin nicht so ein guter Christ. Ja, sorry. Was haben wir dann für eine Vorstellung von einem Christen? Das Evangelium muss lebbar sein. Johannes sagt sogar, dass wir für dieses Leben tatkräftige Unterstützung haben. Diesen Vers müsst ihr euch vielleicht dick anstreichen im Johannesbrief, im letzten Kapitel. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann.